SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
18. Juli 64 nach Christus, der große Brand von Rom.
Wer in Jupiters Namen mochte dahinter stecken? Das fragt sich bald die halbe antike Welt. Die städtischen Wachbeamten
Cohortes Urbane
schlagen früh Alarm. Es ist dennoch zu spät. Die Feuerwächter
Vigiles
sind hilflos. Die Flammen breiten sich in Sekundenschnelle aus, von Haus zu Haus.
Der Anfang war in diesem Teil des Zirkus entstanden, der den Hügeln Palatin und Caelius benachbart ist. Wo es in den Geschäften Ware gab, die die Flammen nährte. Das Feuer wurde sofort kräftig und schnell vom Wind entfacht und erfasste die gesamte Länge des Zirkus.
Ein vermeintlich harmloser Funke zu Beginn, eben in den Verkaufsbuden in der Nähe des Circus Maximus. Am Ende stehen ganze Viertel in Flammen.
Die Häuser waren weder durch Brandmauern abgeschirmt, noch die Tempel mit Mauern umgeben.
Eine Jahrhundertkatastrophe. Dieser mutmaßliche Augenzeuge ist, als sie eintritt, 6 oder vielleicht auch schon 10 Jahre alt.
Publius Cornelius Tacitus, geboren um 58 nach Christus, gestorben im Jahre 120, Geschichtsschreiber.
Viel später, so etwa nach 50 Jahren, hat er alles aufgeschrieben als Erwachsener.
Tacitus Annales.
Die Straßen sind eng in Rom. Die Flammen werden von einem Wind angefacht. Die Menschen sind in Panik. Frauen, Kinder, Alte. Manche versuchen, Verletzten zu helfen. Wohin sollen sie fliehen?
Oft wurden sie, während sie zurücksahen, seitwärts oder von vorne von den Flammen eingeschlossen. Und wenn sie sich in nahegelegene Bezirke retten konnten, wurden auch diese vom Feuer erfasst.
Rom, das muss man nur kurz darstellen, ist zum Zeit dieses Brandes ein fürchterlicher Moloch.
Dr. Alexander Betz, Althistoriker und wissenschaftlicher Bibliothekar an der Universität Konstanz.
Also ungefähr 1 Million Menschen leben da, völlig verwinkelte Gassen und Städte, alles ist brennbar, überall Holz, Müll, Öl, was weiß ich. Also gefundenes Fressen für jedes Großfeuer, was ja auch durchaus öfter der Fall war.
Eine Woche lang wüten die Flammen in diesen Julitagen des Jahres 64. Viele Menschen sterben, das ist gewiss. Wie viele ist nicht überliefert. Das Feuer zerstört wertvolle Bau- und Kunstwerke, auch Wohnhäuser und Werkstätten. Viele der Überlebenden sind obdachlos. War es Brandstiftung?
Aufgrund der archäologischen Funde und der historischen Quellen können wir heute eine Brandstiftung als Ursache weder ausschließen noch bestätigen.
Leandro Polverini, zu Lebzeiten Professor für antike Geschichte an der Universität Rom.
Manche Menschen damals haben schnell einen Verdacht. Nero steckt dahinter, der Kaiser höchst selbst.
Ich wollte kein Scheusal sein. Die Götter haben es gewollt.
Deshalb wird 1887 Jahre später die ganze Welt sagen, es war dieser Peter Ustinov.
Rom ist ein Flammenmeer. Es brennt von einem Rand zum anderen.
Habt ihr es gehört? Das ist mein Epos. Das Antlitz der Welt zu wandeln.
Hollywood 1951, ein kolossaler Schinken in Technicolor.
30.000 Statisten, 63 Löwen, 250 Pferde, 85 Tauben, 7 Stiere und 2 Geparde.
Und eben der damals junge Schauspieler Peter Ustinov.
Quo vadis?
Zu Deutsch, wohin gehst du? Die Kinobesucher lassen sich 171 Minuten lang ins alte Rom entführen. Sie verlieben sich in den römischen General Marcus Vinicius.
Robert Taylor,
der sich wiederum in die Christin Lydia verliebt.
Deborah Carr.
Marcus, versteh mich doch, versteh meinen Glauben.
Ich teile dich weder mit deinem Christus noch mit irgendeinem anderen Mann.
Am Ende sprießen vor den Hügeln Roms Knospen aus dem Hirtenstab des Petrus.
Finlay Curry.
Sogar der liebe Gott hat eine Sprechrolle.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Alle weinen. Das komplette Kino hasst den römischen Kaiser. Aber die Zuschauer lieben ihn auch, weil er so schräg ist. Und lachen über ihn. Über Peter Ustinov oder über Kaiser Nero. Den spielt er in Quo Vadis.
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Letzter Kaiser der julisch-claudischen Dynastie. Künstler. Angeblich Christenverfolger. angeblich Brandstifter.
Angeblich. Hollywood macht ihn auf der Leinwand zum Brandstifter. Er, Nero, sei A, im Jahre 64 der Feuerteufel gewesen, habe B, den Brand sogar besungen und damit C, eine der schönsten Hollywood-Szenen ermöglicht.
Nimm dieses Rum, oh flammenverzehrtes, flammenverbrenntes.
Schon im Jahre 64, im Jahre des Brandes, tuscheln die Römer. Berichterstatter wie Tacitus schreiben die Gerüchte auf.
Nicht menschliche Hilfe, nicht freiwillige Spenden des Prinzeps oder Sühnemittel für die Götter konnten das Gerücht aus der Welt schaffen, der Brand sei auf Befehl gelegt worden.
Spätestens im 3. Jahrhundert gilt es dann anderen römischen Historikern als Faktum. Nero war es. Genauer, Nero hat den Brand nicht selbst gelegt, aber legen lassen.
Nero schickte unter der Hand einige Leute aus, die sich betrunken stellten. Diese legten dann das Feuer.
Ein weiteres Gerücht verbreitet sich. Mitglieder dieser neuen jüdischen Sekte haben gezündelt.
Sie sind die Feinde der Menschheit und deine auch.
Wer sind sie?
Sie selbst nennen sich Christen.
Christen?
Das ist wiederum Hollywood und es ist auch Tacitus. Nero selbst habe die Christen ins Spiel gebracht, um vom Verdacht gegen ihn abzulenken.
Um dieses Gerücht zu vernichten, schob er die Schuld auf die Christen, wie der gemeine Mann diese wegen Schandtaten verhassten Menschen nannte.
Tacitus, Annales.
Eine berühmte Stelle, die jahrhundertelang Kirchenhistoriker gezückt und gesagt haben, siehe, damit begann die Christenverfolgung. Aber Christen in Rom? Im Jahre 64, wie viele mag es damals geben?
Genau, klar. Und das ist ja auch das, was diesen Bericht von Tacitus so irre macht.
Alexander Betz, Althistoriker.
Tacitus beschreibt die Verhältnisse seiner Zeit. Früh im 2. Jahrhundert, als Tacitus die Annalen schreibt, da ist diese Unterscheidung, da weiß man schon irgendwie, was diese Christen für Leute sind, aber nicht zur Zeit Neros. Und das heißt, Tacitus, wenn er da sagt, da rennt die römische Obrigkeit los und sammelt jede Menge Christen ein, dann muss man sich schon fragen, wer sollen die denn gewesen sein? Also wie sollte denn diese Obrigkeit, die da losläuft und Leute ihren Strafen zuführt, erkennen, wer sind hier Christen und wer nicht? Das war zu Tacitus' Zeit möglich, aber nicht zu Neros Zeit.
Bei ihrer Hinrichtung wurden sie zusätzlich noch zu Zirkusattraktionen gemacht. In Tierhäuten steckend wurden sie entweder von Hunden zerfleischt oder ans Kreuz geschlagen oder angezündet, um nach Eintritt der Dunkelheit als Fackeln zu dienen.
Tacitus ist der Einzige, der eine Verknüpfung herstellt zwischen dem Brand Roms und dieser Christenverfolgung. Es gibt ausdrücklich keinen christlichen Autor, der diese Verbindung herstellt.
Ah! Der Sturm! Zerstört sein Haus! Jeden Stein zu Staub! Verbrennt seine Bücher!
Nero, er war sicherlich kein Engel, aber ein Brandstifter war er wohl auch nicht.
Ich glaube, er hat es nicht angezündet, nein.
Jeder heutige Historiker muss, wie ein Kriminologe, diesen Schluss ziehen.
Also das Wichtigste ist erstmal, es gibt kein überzeugendes Motiv, warum er es überhaupt gemacht haben sollte.
Ist er seinem angeblich lang gehegten Wunsch gefolgt, Reich und Stadt zu vernichten, um ein neues Rom aufzubauen?
Ein neues Rom. Es soll in schimmernder weißer Schönheit entstehen, der prächtigste Stein in der Krone der Welt.
So einen Satz kann man nicht ernsthaft analysieren. Das ist reinste Tyrannentropik.
Nero ist, als das Feuer ausbricht, nicht in der Stadt. Er hält sich in Antium auf, am Meer, etwa 60 Kilometer südlich von Rom. Es ist gut belegt, dass er sich, als er die Nachricht vom Brand hört, sofort nach Rom aufmacht und die Löscharbeiten organisiert. Nero setzt alles daran, um dem Volk in der Not zu helfen.
Dies waren Maßnahmen, die zwar vom Volk begrüßt wurden, aber sie verfehlten ihren Zweck.
Da sich eben, so berichtet Tacitus, dieses Gerücht verbreitet habe,
Nero sei auf seiner Hausbühne aufgetreten und habe den Untergang Trojas besungen.
Welche Hausbühne? Die in Rom steht in Flammen, die am Meer ist weit weg.
Nimm dieses Rom, oh flammenverzehrtes.
Im Unterschied zu späteren Vorstellungen über diesen Nero, beim Volk ist er beliebt. Ausgrabungen in Pompeji belegen das.
Da fanden sich an den Hauswänden über 80 Graffiti, also Kritzeleien einfacher Leute, die Nero erwähnen. Und zwar durchweg Nero feiern.
Markus Reuter, Archäologe.
Und von seinem Nachfolger Kaiser Vespasian, der immerhin auch 9 Jahre regiert hat, da finden sich nur 2 Graffiti.
Brenn weit!
Weiter!
Und dennoch, auch fast 2000 Jahre nach dem Brand von Rom haben die meisten Menschen einen gefährlichen und brutalen armen Irren im Kopf, wenn sie an Nero denken.
Brenn weiter!
Offiziell haben die Senatoren auch noch das Sagen in Rom.
Alexander Betz.
Das heißt, der Kaiser, und Augustus fängt eben damit an, hat unbedingt auf diese Befindlichkeiten der alten Aristokratie zu achten. Und das gelingt Nero fast an keiner Stelle. Und das Problem ist nun aber, dass die Überlieferung zu Nero ganz wesentlich von dieser aristokratischen Senatsliteraturlandschaft gebildet wird. Also wir haben keine Quellen, die jetzt nicht senatorisch-aristokratischer Prägung wären. Und das führt letztendlich dazu, dass Nero einfach eine fürchterlich schlechte Lobby hat.
Nero benimmt sich nicht wie ein Kaiser. Aus Sicht der Senatoren ist er unmöglich und peinlich. Nebenbei auch Tacitus ist Senator und hat seine Vorbehalte.
Ich bin eins mit den Göttern, bin unsterblich.
Nero will, Augenrollen bei den Senatoren, tatsächlich lieber ein Sportler sein als ein Kaiser, ein Schauspieler auf der Bühne, ein Sänger.
Ich bin Nero, der Künstler, der mit Feuer die Träume seines Lebens zur Wirklichkeit weckt.
Ich stelle mir so ein bisschen vor wie Ludwig II. Von Bayern, der Märchenkönig. Da glaube ich, so gewisse Seelenverwandtschaften erkennen zu können zwischen den beiden. Beide haben gerne gebaut, beide haben die Staatskasse ruiniert, beide begeisterten sich für Theater, für Musik. Was bei dem Märchenkönig in Bayern, Bayreuth und Wagner waren bei Nero seine eigenen Auftritte. Aber beide haben sich der reellen Politik verweigert. Und wenn ich so eine Bilanz ziehen darf, muss ich eigentlich sagen, Nero war eher ein armer Mensch.
Es ist eben das Gegenteil von dem, was die Aristokratie eben von diesem Kaiser eigentlich haben wollte. Die wollte einen Soldat haben, die wollte einen, der politisch durchsetzungsstark ist und nicht einen, der am ersten Tag Angst hat vor dem Urteil einer Gesangsjury, weil er da auftritt. Und am nächsten Tag muss er aber ein Weltreich regieren als Kaiser. Da ist der Widerspruch ja evident.
Du hast gelebt wie ein Scheusal. Nun stirb wenigstens wie ein Kaiser, von eigener Hand.
Nach Neros Tod, anders als in der Hollywood-Überlieferung, nicht am Ende des Films, sondern 4 Jahre nach dem großen Brand von Rom, beschließt der Senat, sein Andenken zu verdammen.
Damnatio Memoriae.
Alle Erinnerungen, vor allem die guten, sollen ausgelöscht werden. Und so sehen Generationen von Historikern tatsächlich nur den Bösewicht Nero. Warum hat sich das heute geändert? Obschon es keine neuen Quellen gibt.
Es liegt vor allen Dingen daran, dass man die Quellen stärker verortet. Also Quellenkritik ist ein viel, viel wichtigeres Verfahren geworden, als es sicher im 17., 18. Jahrhundert noch der Fall war. Das heißt, man guckt jetzt ganz genau, wo kommt die Quelle her, wer hat sie geschrieben, in welchem zeitlichen Kontext auch verhält sich der Autor zu dem, was er beschreibt. Und da kommen wir natürlich bei allen Kaisern dieser julisch-claudischen Dynastie an Grenzen.
Ich wollte kein Scheusal sein. Die Götter haben es gewollt.
Wer in Jupiters Namen mochte hinter dem Brand gesteckt haben? Wenn es Nero nicht war, seine Gegner? War es überhaupt Brandstiftung? Das alles bleibt im Dunkel der Geschichte. Der Feuersturm des Jahres 64 bringt die Stadt damals nach vorne. Das ist durchaus ein Verdienst des von der Nachwelt zum Monster erklärten Kaisers.
Weil Nero letztendlich mit einem an einen modernen Flächennutzungsplan erinnerndes Konzept da rangeht nach dem Brand. Also er erlässt Bauregeln, die wirklich modern wirken.
Er schreibt Mindestabstände zwischen den Häusern vor, die Steinbauweise. Er verbessert insgesamt die Feuerbekämpfung. Die Grundregel, die heute gilt, Katastrophen sorgen für mehr Katastrophenschutz, sie galt auch schon im Jahre 64 nach Christus.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an den großen Brand von Rom im Jahr 64 nach Christus. Zeitzeichen morgen über die Errichtung erster öffentlicher Pissoirs in Paris.